cool ist, Kind Gottes zu sein. Das so habe ich mal als Überschrift gegeben über diesen Text. Wir blenden mal die erste Folie ein. Das ist der Text, der für diesen Sonntag auch so vorgeschlagen ist. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Texte es in der Bibel gibt, über die ich noch nicht gepredigt habe. Insofern ist das dann nochmal eine gute Herausforderung, mal tiefer zu bohren und zu schauen, was steht da eigentlich. Um es vorwegzunehmen, es geht mir heute Morgen nicht darum, kindisch zu sein oder kindisch zu werden, wenn du kein Kind mehr bist, vom Alter her. Aber die Bibel gebraucht an verschiedenen Stellen dieses Bild des Kindes, Kindes Gottes. Eine Frage gleich zu Beginn: Was sind für dich positive Eigenschaften eines Kindes? Einfach mal, lasst mal hören, was sind für dich die positiven Eigenschaften eines Kindes, weil immerhin ist das Bild des Kindes ja hier positiv dargestellt. Also, fällt euch da was ein? Neugier. Sie sind neugierig, ja. Sie fröhlich. Spontan. Unbekümmert. Herrlich. Ehrlich. Herrlich und ehrlich, ja. Das klingt so ähnlich. Ja. Manchmal auch herrlich. Manchmal auch das Gegenteil. Bitte? Wenn sie aufwachen, wollen sie direkt zu den Eltern. Also diese Beziehung wird sofort gesucht, ganz selbstverständlich. Nähe wird gesucht. Vertrauensselig. Ja, man schmeißt sie in die Luft und sie vertrauen einem, dass man sie wieder aufhängt. Da habe ich mich immer gewundert bei meinen Kindern, dass sie so starkes Vertrauen hatten. Ja, super. Manchmal sind sie auch total logisch. Ein Beispiel, unser Kind oder ich fuhr mit unserer Tochter am Pfaffenteich lang und nachher sagte sie: Papa, heute hatten wir aber viel Bauchwind. Bauchwind? Gegenwind? Es gibt Rückenwind, also muss es da auch Bauchwind geben, oder? Ist das nicht logisch? Cool, wirklich. Also, wir könnten jetzt noch eine Menge aufzählen an positiven Eigenschaften. Doch manchmal habe ich den Eindruck, dass wir manches von diesen positiven Eigenschaften in unserer Kindheit wie so einen Mantel ablegen, wenn wir erwachsen werden. Weil wir denken, wir müssten nüchtern, ohne Emotionen unterwegs sein, wenn wir hineintauchen in die Welt der Erwachsenen. Manches aus unserer Kindheit wurde uns auch vielleicht sogar ausgetrieben durch unsere Eltern, durch Großeltern, durch andere, durch Lehrer und so weiter. Und das kann schwerwiegende, manchmal fatale Auswirkungen haben. Und so hat ein Buch, wir blenden das mal ein, mich in der Studienzeit oder nach der Studienzeit auch nochmal ganz neu geprägt. Entdecke das Kind in dir, werde erwachsen, Schritte zu einer reifen Persönlichkeit. Willi Weber hat das geschrieben, ein Dozent von mir, Seelsorger, also praktischer Seelsorger. Und als ich mich auseinandergesetzt habe mit manchen Fragestellungen, da war das Thema Angst bei mir sehr stark, aber auch die Frage nach Emotionen, wie und was kann ich als Mann an Emotionen zeigen und leben. Da hat mir dieses Buch tatsächlich nochmal einen Zugang auch zu meiner eigenen Kindheit verschafft. Und ich habe mich mit manchen auseinandergesetzt und es hat mir an vielen Stellen auch nochmal die Augen geöffnet. Die Transaktionsanalyse, so ein Ansatz in der Psychologie, geht davon aus, dass wir eben auch ein Kind-Ich in uns tragen. Es gibt ein Kind-Ich, ein Erwachsenen-Ich und ein Eltern-Ich. Und diese sogenannten Ich-Zustände prägen unser Leben, unsere Persönlichkeit. Und ich hatte tatsächlich an manchen Stellen einen negativen Zugang zu meiner Kindheit. So, das kann etwas sein, was uns blockiert, was uns hindert, auch Kreativität im Alltag zu leben als Erwachsene. Und als ich den Text aus Römer 8 gelesen habe, ist mir das tatsächlich so in Erinnerung gekommen, nochmal meine Kindheitserfahrung, auch mein Zugang. Und ein zweites Buch ist mir auch eingefallen, was ich in letzter Zeit öfters in den Buchhandlungen gelesen habe, wenn ich so die Bestsellerliste gesucht habe, von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden. Und das ist schon seit Monaten in der Bestsellerliste und ich habe mich immer gefragt, warum. Es hat offensichtlich mit diesem Thema auch Zugang zur eigenen Kindheit zu tun und Stefanie Stahl wird als bekannteste Psychotherapeutin gesehen und sie plädiert eben auch darum, ein gesundes Verhältnis zu unseren Kindheitserfahrungen zu erlangen und sich darum zu kümmern. Fakt ist, jetzt mal fernab von der Psychologie und all den Erfahrungen, dass Paulus in einer positiven Weise das Bild von Kindern nutzt, um die Beziehung zu Gott zu beschreiben. Und je nachdem, wie deine Kindheitserfahrungen waren, wird es dir gelingen, das auch positiv aufzunehmen, oder vielleicht sind bei dir da Blockaden, dass du sagst, Kind Gottes, Kind, ich möchte nicht mehr Kind sein. Das habe ich abgeschlossen, das habe ich hinter mir. Könnte ja sein. Und dann könnte es schwierig sein, einen Zugang auch zu diesem Text zu bekommen, den wir gehört haben. Führen wir uns noch mal kurz vor Augen, an wen schreibt Paulus überhaupt diesen Brief, diesen Römerbrief? Er schreibt ihn an die Berufenen von Jesus Christus, an diejenigen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die einen Zugang zu ihm bekommen haben, die das Evangelium von Jesus Christus ernst genommen haben. Und dann spricht er diejenigen eben an, die zum Glauben gekommen sind. Und er spricht sie nicht als Gemeinde an, wie er das zum Beispiel in einem Korintherbrief gemacht hat, sondern er spricht die zum Glauben gekommenen Heiligen an, in Rom. Und das macht schon deutlich, dass er nicht nur eine Gemeinde vor Augen hat, sondern er hat vermutlich viele unterschiedliche Hausgemeinden, die es damals in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts in Rom gab, vor Augen. Hausgemeinden oder Gemeinden in römischen Mietblocks, wie man sich das auch immer vorstellen mag. So, und die hat er als Adressaten seines Briefes und der Römerbrief ist ja der umfangreichste und anspruchsvollste Brief, den er geschrieben hat, wo er ausführlich sein Evangelium, seine Theologie darlegt. Drei Punkte habe ich mitgebracht von unserem Text, warum es cool ist, Kind Gottes zu sein. Wir blenden mal den ersten Punkt ein. Weil uns, so macht Paulus deutlich, eine große Freiheit eröffnet wird. Paulus hat im achten Kapitel des Römerbriefes öfters mit so Gegenüberstellungen gearbeitet. Also man nennt das auch Antithesen. Fleisch, Geist. Und hier ist es diese Gegenüberstellung von Sklave und Söhne oder Kinder. Man kann es mit beiden übersetzen, aber ich übersetze es mal hier mit Söhne. Das hat einfach damit zu tun, dass die Söhne nach der römischen Rechtsprechung eben auch vor allen Dingen der erstgeborene Sohn sozusagen Anspruch auch auf das Erbe hatte. Und dieses Rechtsverständnis muss man hier in diesem Abschnitt eben auch sehen. Paulus will nicht die Frauen ausschließen hier, sondern er gebraucht aus diesem Hintergrund heraus, sagt er, ihr seid zu Söhnen Gottes geworden. Wie die erstgeborenen Söhne habt ihr nun einmal eine große Freiheit, denn das gab es auch im römischen Recht, dass man Leute adoptierte in die Familie hinein. Also einen Sklaven konnte man adoptieren. Und er hatte natürlich dann alle Freiheit, wie die anderen. Und er war zugleich Erbe. Er hatte Anspruch auf das, was vererbt wurde. Und Sklave ist natürlich ein Bild für Gebundensein. Sklave der Sünde, hören wir manchmal im Neuen Testament. Ein Gebundensein an negative Eigenschaften beziehungsweise an das, was man negativ tut, wo man menschenunwürdig mit anderen umgeht, da kann man Sklave der Sünde sein. Da ist man fest. Aber da, wo Gottes Geist in dein Leben und mein Leben reinkommt, da will er diese Ketten sprengen, will er sie kaputt machen, dass wir als Freie unterwegs sind. Und dazu lädt er uns ein, vom Evangelium her. Und er lädt uns auch ein, nicht irgendwelchen Gesetzen, religiösen Gesetzen zu folgen, die uns einengen, die uns wiederum so eine Kette anlegen, sondern die Freiheit in dieser Beziehung zu Gott zu leben. Deshalb ist es cool, in dieser Beziehung zu sein, sie zu genießen und diesen Freiraum auch zu erfahren. Galater 5 drückt es Paulus so aus: Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch jetzt nicht wieder ein Joch auflegen, was euch einengt. Und da macht er das deutlich in Abgrenzung zu den vielen Gesetzen, die im Judentum auch den Leuten auferlegt worden sind. Was man alles darf und was man nicht darf, wo man genau überlegen muss, ob ein Ei, was am Sabbat gelegt wurde, ob man das essen darf oder nicht, weil am Sabbat ist ja Ruhetag und dann haben die Hühner auch wenigstens Ruhe zu halten und keine Eier zu legen. Ja, also solche kasuistischen Fälle. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Lasst euch also nicht wieder ein Joch auferlegen. Und schauen wir in andere Teile der Erde, zum Beispiel allein in der Beziehung von Mann und Frau, dann entdecke ich in der Bibel, entdecke ich bei Jesus einen großen Freiraum. Und nicht ein Unterducken, nicht ein Verhüllen und all das, was in anderen Religionen oft der Fall ist. Also lasst uns diese genießen, diese Freiheit. Letzten Sonntag haben wir ja den einen Satz zum Schluss gehört: Gott wünscht sich, dass du das von ganzem Herzen genießt, was er dir schenkt. Seid ihr dabei? Ein zweites, warum es cool ist, Gottes Kind zu sein, weil wir große Nähe zu unserem himmlischen Vater erleben können. Vielleicht kannst du diesem Verhältnis Vater-Sohn, Vater-Kind, Vater-Tochter wenig abgewinnen, weil, wie ich schon sagte, manchmal negative Kindheitserinnerungen auch da sein können, wo du vielleicht so ein Sammelsurium von Geboten, Verboten, Verlusterfahrungen in dich trägst und das wie ein riesiger Ballast ist. Und die Stefanie Stahl, die ich schon eben erwähnt hatte, stellt in ihrem Buch einmal ein sogenanntes Schattenkind vor und ein sogenanntes Sonnenkind. Und sie sagt, wer keine innere Heimat hat, hat sie auch nicht oder kann sie auch nicht im Außen finden. Wer innerlich sozusagen von seiner Kindheit her diese Heimatlosigkeit, diese Verlusterfahrung mit sich trägt, der kann sie auch nach außen und draußen nicht gewinnen und bekommen. Und damit meint sie aufgrund einer schwierigen Kindheit, dass man ganz schlecht Urvertrauen entwickeln kann. Ich stelle euch jetzt mal ganz kurz das Schattenkind vor, was sie in diesem Buch kennzeichnet, weil es war für mich nochmal so ein hilfreicher Ansatz, sich da Gedanken zu machen. Und sie sagt, dieses Schattenkind, das hat so verschiedene Sätze in sich. Sie bezeichnet das als Glaubenssätze. Also da steht, ist zum Beispiel dieser eine Satz: Ich genüge nicht. Was ihr nicht immer ausdrücklich, aber doch unterbewusst immer wieder gesagt wurde: Ich genüge nicht. Oder ich bin eine Last. Oder ich bin hilflos. Ich muss funktionieren. Da war zum Beispiel die Mama, die launisch und gestresst war, die dann gesagt hat: Warte ab, bis Papa nach Hause kommt. Also, warte ab, bis Papa nach Hause kommt. Ich bin also jetzt eine Last in diesem Moment. Und der Papa, der wortkarg war oder selten da war, der sagt: Lass mich in Ruhe. Also, das Kind hört: Ich bin wieder eine Last. All das kann in diesem Schattenkind einen Druck auslösen, Angst auslösen, eine Trauer auslösen. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass ich perfekt sein muss, als wenn ich älter werde, ich gehe Konflikten aus dem Weg und ich muss alles kontrollieren. Oder manche flüchten sich dann in die Arbeit hinein, um das zu übertünchen. Oder es kann dazu führen, dass ich mich vor Herausforderungen drücke und viel verdränge. Also ihr seht schon, das Schattenkind sieht ziemlich traurig aus. Und deshalb lädt Stefanie Stahl dazu ein, auch das Sonnenkind in einem zu entdecken. Denn wir sind nie nur das eine. Und wir haben hoffentlich nie nur das Schattige in unserem Leben wahrgenommen, sondern in uns steckt auch das Sonnenkind, was fröhliche Dinge erfahren hat. Und wo es heißt, wo so Glaubenssätze da sind, ich genüge. Oder ich darf mich auch abgrenzen. Ich darf mich auch wehren. Ich bin okay. Ich bin willkommen. Mama konnte lustig sein. Sie hat immer für mich gekämpft. Oder sie hat immer lecker für mich gekocht. Der Papa war lieb. Er hat schön mit mir gespielt. All das stärkt das Selbstbewusstsein. Und es fördert Freude. Es fördert Stärke. Es fördert Sicherheit als Grundgefühl. Und jetzt können wir ja mal die Frage stellen, welchem der beiden Kinder wird es leichter fallen, mit Konflikten umzugehen, mit Krisen umzugehen, mit echten Niederlagen im Leben umzugehen? Welchem Kind wird es leichter fallen, Resilienz zu haben, wie man heute sagt, wieder aufzustehen? Und ich denke, die Antwort ergibt sich von selbst. Und die Frage so ein bisschen auch heute Morgen, welches dieser beiden Kinder möchtest du beheimaten? Welches Kind darf Heimat bei dir finden? Willst du dich immer an dem Schattenkind, an den negativen Äußerungen festhalten? Oder möchtest du auf die andere Seite und diesem Kind Heimat in dir bieten und damit einen Motor für Kreativität, für Vertrauenswürdigkeit oder Vertrauensseligkeit geben? Und wenn Paulus sagt, der Geist Gottes bezeugt euch, dann bringt er für mich einen ganz starken Impulsgeber ins Spiel, der uns tatsächlich helfen kann, von dieser eher dunklen Seite auf diese sonnige Seite zu kommen. Weil da ein Motor ist, ein innerer Motor, der mir hilft, nicht bei diesen negativen Dingen stehen zu bleiben. In Vers 15, und den blenden wir jetzt nochmal ein in der nächsten Folie, heißt es, ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, dann müsstet ihr doch immer wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der zu euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Es ist interessant, dass der Paulus hier offensichtlich eine Begrifflichkeit nutzt, die in den Gemeinden sich schon etabliert hatte. Vermutlich haben die in den Gottesdiensten immer wieder diesen Abba-Vater-Ruf gehabt. Und deshalb sagt er, deshalb können wir rufen, Abba-Vater, weil das so ist, weil der Geist Gottes in euch schon etwas bewegt hat und bewegt. Also dieser Abba-Ruf war schon in den Gemeinden verbreitet. Und er macht jetzt deutlich, Gottes Geist bewegt euch dazu. Und was für eine Befreiung ist es, wenn wir aus dieser Beziehung heraus leben, dass wir sagen, wir müssen nicht auf dieser linken Seite stehen bleiben, sondern Gott möchte, dass wir die Freiheit in der Beziehung zu ihm erfahren. Er möchte, dass Kreativität in mein Leben reinkommt. Er möchte, dass diese kindlichen positiven Erfahrungen, dass sie sich auch als Erwachsener bei mir ausbreiten. Ja, dass ich auch Emotionen zeigen darf. Ich darf auch weinen, auch als Mann. Wie hieß das früher? Ein deutscher Junge weint nicht, ne? Das ist so ein, im Dritten Reich war das so ein Satz. Ich bin noch indirekt auch davon geprägt worden. Also ich fand Weinen etwas zutiefst Negatives, fast Schädliches. Das macht man doch als Mann nicht. Nein, wie gut ist es, wenn wir auch da Zugang zu unseren Emotionen haben und das auch rauslassen können. Und was für eine Befreiung, wenn wir an dieser Stelle ja auch dieses Kind aus dem Verhältnis des Kindes Gottes leben und diesen Vater im Himmel vor Augen haben, der etwas mit unserem Leben anfangen will. Ein drittes und letztes, warum es cool ist, Kind Gottes zu sein, weil damit eine Weggemeinschaft mit Jesus Christus, aber auch mit anderen Menschen geebnet wird. Hier kommt jetzt nochmal so eine Antithese, so ein Gegensatzpaar rein, nämlich Christus und die Menschen. Und hier geht es dann um die Lebensführung, wie wir unser Leben aktiv gestalten. Und im Text kommt jetzt gleich viermal ein mit vor. Das ist auffällig, das griechische syn, das kennt ihr von synchronisieren, etwas in Gleichklang bringen, also miteinander in Verbindung bringen. Oder wir kennen es von Synergieeffekte. Da ist auch das syn, diese griechische Vorsilbe, syn. Synergieeffekte sind ja positive Wirkungen, die sich aus einem Zusammenschluss ergeben. Von zwei Firmen zum Beispiel, da gibt es die Synergieeffekte, die hilfreich sind für beide Seiten. Und ich nutze deshalb auch an dieser Stelle nochmal eine andere Übersetzung, die hier auch abgebildet ist. Ich lese aber den Vers 16 noch dazu. Der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist zusammen, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben, Erben aber Gottes. Und jetzt kommt das zweite, mit Erben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zusammen verherrlicht werden. Also dieses vierfache mit. Es geht also um ein enges Miteinander, mit dem Vater, mit dem Geist Gottes, mit Jesus Christus und miteinander in einer Gemeinschaft. Das ist natürlich mehr als ein Ausdruck für Synergieeffekte, also den positiven Wirkungen eines Zusammenspiels. Hier heißt es, aus Sohnschaft, aus dem Verhältnis zum Vater erfolgt eine Erbschaft. Aus Mitleiden erfolgt Mitverherrlichung. Und wir müssen uns vor Augen malen, der Paulus hatte sehr wohl die Situation der Christen vor Augen. Die war alles andere als leicht. Wenn man sich die Kultur anschaut, Verherrlichung von Göttern, die in Rom angebetet worden sind, da das Evangelium zu leben, Glauben an Christus zu leben, die lebten wahrlich nicht nur auf der Sonnenseite. Und doch zeigt er hier eine Zukunft auf, die die Sonnenseite kennt, nämlich Anteil an der Herrlichkeit Gottes zu bekommen. Herrlichkeit Gottes, wir hatten das schon mal in verschiedenen Gottesdiensten, die Herrlichkeit Gottes ist die äußere Eleganz der inneren Exzellenz Gottes. Die äußere Eleganz der inneren Exzellenz Gottes. Das ist schwierig zu übersetzen, oder? Sorry. Aber vielleicht kannst du es nachher noch machen. In was übersetzt du eigentlich? Portugiesisch? Okay, sehr schön. Also, so wie Christus nach dem Leid erhöht wurde, was wir an Himmelfahrt feiern, so werden alle, die vom Geist Gottes als Kinder Gottes leben, auch eines Tages verherrlicht. Wir dürfen Anteil an dieser äußeren Eleganz Gottes bekommen. Und ja, diese innere Exzellenz mit darstellen, weil wir in seiner Nähe dann sein werden, sichtbar. Und Menschen, die mit Jesus leiden, dürfen das eines Tages erfahren. Die bereit sind, auch sich nicht zu schämen für diesen Christus, dürfen neben ihm sitzen und in seiner Gemeinschaft. Das ist so die Perspektive, die langfristige. Und ich bin davon überzeugt, da wo wir das heute schon leben, hat das auch heute schon Auswirkungen, dass wir da etwas spüren von einer Lebendigkeit, von einer Hoffnung, die wir sonst nicht hätten. Da gilt es, dass wir heute schon stark sein dürfen. Dass wir heute schon mit Christus unterwegs sein dürfen. Dass wir heute schon wissen, wir werden nicht zu den Losern gehören, sondern zu den Gewinnern. Und so sind wir eingeladen, diesen Status als Kind Gottes anzunehmen, ihn zu genießen. Und zugleich, das möchte ich am Ende noch sagen, gilt dieser Status nicht nur für mich selber, dass ich in dieser Beziehung lebe, sondern dieser Status gilt für jeden, der heute Morgen neben dir sitzt und hier im Raum sitzt. Und auch das gilt es wahrzunehmen, dass diese Beziehung, das Verhältnis bleibt nicht nur vertikal, sondern eben ist auch horizontal sichtbar zu machen. Denn Paulus spricht die ganze Zeit im Plural. Wir sind Kinder Gottes. Und in der Metropole Rom gab es ganz unterschiedliche Milieus. Ja, da gab es auch die auf der einen Seite die Freien, aber auch die Rechtlosen, die Sklaven. Da gab es Mächtige und Schwache. Da gab es Leute mit hohem und niedrigem Bildungsstand. Aber in einer Gemeinschaft von Kindern Gottes spielt das keine Rolle mehr. Da sind wir eins. Und so sagen zwei Ausleger, die wichtigste Wirkung des Geistes ist die Befähigung zum horizontalen Wir, dass wir uns als Wir sehen, als Gemeinschaft sehen und zugleich aber Vater rufen. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes, dass wir uns nicht als Solisten sehen, ich, meiner, mir, sondern dass ich anfange, im Wir zu denken und von den anderen mitzudenken. Egal, wo er ist, so sind wir eingeladen, aus dieser Beziehung heraus, aber lieber Vater zu sagen. Es ist cool, Gottes Kind zu sein, weil darin uns eine große Freiheit eröffnet wird, weil wir dadurch in einer engen Beziehung zu dem Vater leben können und weil wir aus dieser Beziehung heraus eine Weggemeinschaft mit Christus, aber auch miteinander leben. Dazu lädt uns dieser Text ein und dafür möchte ich jetzt noch beten und ich lade uns ein, dass wir da auch am Ende meines Gebets auch gemeinsam das Vaterunser beten, denn da drückt sich genau das aus, dass wir gemeinsam Vater sagen zu ihm. Und ich lade euch ein, soweit es möglich ist, zum Gebet aufzustehen. Vater im Himmel, ich danke dir für das, was Paulus uns hier weitergegeben hat. Ich danke dir für die Einladung, ja ein positives Verhältnis zu diesem Bild Kind Gottes zu bekommen. Du weißt, was jeder Einzelne von uns in seiner Kindheit erlebt hat und ob uns das gelingt, das auch so positiv aufzunehmen, zu leben, auch die positiven Eigenschaften unseres Kindseins und unserer Kindererlebnisse mit hineinzunehmen, auch in unsere Erwachsenenwelt. Ich bete darum, dass uns das gelingt. Und zugleich danke ich dir für diese Einladung, in der engen Beziehung zu dir als Vater zu leben. Mein tiefer Wunsch ist es, dass uns das begleitet in dieser Woche, dass wir spüren, du bist da. Als starker Vater, der uns nicht klein macht, sondern der uns stark macht. Und der uns nicht nur sagt, du bist okay, sondern du darfst in meiner Nähe leben. Mit all dem, was dich ausmacht, auch mit deinen Schwächen. Und du darfst mit deiner Schuld, mit deiner Sünde kommen und darfst sie bei mir lassen und bei mir abgeben. Und du darfst Vergebung erfahren. Und wo immer dich Menschen klein gemacht haben, darfst du bei mir groß werden und darfst wieder fröhlich nach vorne schauen. So bete ich für jeden Einzelnen von uns, dass das gelingt. Ich bete für die Kranken, für diejenigen, die eine körperliche Schwäche in sich spüren, dass du sie neu stark machst, dass du ihnen Frieden schenkst. Wir beten für Menschen, die in Kriegsregionen leben müssen und die von außen klein gemacht werden sollen, ja sogar umgebracht werden sollen. O Herr, dass du sie schützt und bewahrst und dass du ihnen diese Perspektive auf deine Herrlichkeit bewahrst. So danken wir dir für diesen Gottesdienst und danken dir, dass wir dich als Vater anbeten dürfen, was wir jetzt gemeinsam tun wollen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.